Eigentlich ist Glauben schön.
Glauben ist das Schönste auf der Welt.
Einige meiner Freunde sehen das nicht so.
Leider gehen viele an diesem Schatz vorbei, weil sie ihn nicht kennen.
Warum erklärt uns das niemand so richtig?
Habe mir schon oft überlegt, wie man den Glauben so erklären könnte, dass er Freude macht.
Gott sei Dank hat mein Onkel mir das Buch mit den Briefen an Kerstin geschenkt.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Thema Schöpfung lässt uns nicht los. Immer mehr begreifen wir, wie wichtig es ist, die ganze Welt als eine Gabe Gottes zu betrachten und ihre Schönheit zu genießen, sich an ihr zu freuen. Gerade das lehrt uns ja der Glaube. Und doch schleichen sich immer wieder die Sorgen ein, was könnte aus dieser Welt werden? Gerade wenn wir dabei sind, sie selber zu verbessern. Was kann daraus werden, wenn der Mensch anfängt, in seine eigene Erbsubstanz einzugreifen und so weiter und so weiter. Aber es lohnt sich noch nicht, allein so über die Welt nachzudenken, sondern vermutlich ist die Schöpfung ja noch viel, viel größer, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Das Glaubensbekenntnis sagt, ich glaube an die sichtbare und an die unsichtbare Welt. Da wird also uns etwas angedeutet, was wir überhaupt noch nicht in den Blick bekommen haben. Davon aber ist doch in der Bibel schon die Rede. Die unsichtbare Welt. Was könnte denn damit gemeint sein, wenn wir Patricia wieder in unser Gespräch hineinholen? Patricia, ich glaube an die unsichtbare Welt. Was ist denn damit wohl gemeint? Was könnte das sein?
Ja, möglicherweise, wenn wir über die sichtbare Welt sprechen und über unsere Welt hier sprechen, dann die unsichtbare Welt, vielleicht die Engel und den Himmel.
Die Welt Gottes, der Himmel. Und schon, wenn wir auf dieses Thema kommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann müssen wir uns sofort auseinandersetzen mit allen möglichen, mehr oder weniger kindlichen oder auch kitschigen Vorstellungen. Als wäre der Himmel so irgendwie hoch über den Wolken und die Engel mit weißen Gewändern und Flügeln umschwärmen den gütigen Gott. Das sind alles schöne Bilder, die wir vielleicht als Kinder mal so gesehen haben und die uns vielleicht auch so erklärt worden sind. Mag sogar Richtiges dran sein. Wer von uns hat nicht Erinnerungen daran, wie uns Engel dargestellt worden sind oder wie wir sie vielleicht sogar selber dargestellt haben. Ich weiß nicht, Patricia, hast du Erinnerungen daran, selber mal bei irgendeiner Gelegenheit als Engel aufgetreten zu sein? Es würde ja zu dir, glaube ich, ganz gut gepasst haben.
Ja, ich habe wirklich sogar in einem Kindermusical früher mitgespielt, auch als Engel, und musste mich natürlich auch ganz weiß anziehen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich meine, es war süß für Kinder, aber ich finde diese Darstellung eigentlich gar nicht so gut, weil sie ein bisschen davon ablenkt, was Engel für uns denn wirklich bedeuten. Also man redet immer über die Flügel und die weißen Gewänder, aber Engel sind ja durchaus mehr als das und darüber sollten wir eigentlich wieder mehr erfahren.
Na gut, aber sollen wir dafür die schönen Krippenspiele abschaffen, wo die Engel alle auftreten und wo manche Kinder ja sehr stolz drauf sind? Ich kann mich an die schöne Geschichte erinnern, wo einmal eine ganz begeisterte ältere Dame sagte, oh, was sind das für liebliche und nette Kinder, worauf dann ein sich umdrehte und sagte ganz frech, wir sind Engelchen, du Döskopf. Also nur gut, es muss wohl Spaß machen, Engel zu spielen. Und alle wissen, alle, die da auftreten, die sind nicht unbedingt auch Engel, so in diesem Sinne von ganz tadellos und brav und fromm und so weiter, sondern manchmal steckt in ihnen auch noch was anderes. Aber du hast schon recht, wenn wir von den Engeln im Himmel reden, dann haben wir in Wirklichkeit ja ein ganz anderes Thema vor Augen. Gottes Schöpfung überschreitet also bei weitem die sichtbare Welt. Das, was wir mit unserem menschlichen Begriffsvermögen auffassen können, das, was die Wissenschaften uns erklären können, das ist nur ein Teil der Schöpfung. Und die Bibel weist darauf hin, dass es auch Geschöpfe noch ganz anderer Art gibt. Und da muss natürlich der Mensch anfangen, sich das in irgendeiner Weise vorzustellen. Wenn wir vom Himmel sprechen und wir möchten gerne zu Gott aufschauen, dann sagt schon das Wort, ja, Patricia, wenn du im Gebet zu Gott aufschauen möchtest, wo blickst du hin?
ich weiß es manchmal selbst gar nicht. Also ich schließe meistens einfach meine Augen. Oder wenn in der Kirche schaue ich vielleicht auch oft den Tabernakel an oder das Kreuz.
So richtig man sucht einen Blickpunkt, wo man sich festhalten könnte.
Ja, genau.
Aber wenn man nun sagen würde, jetzt möchte ich auf zu Gott, dann schaut man nach oben.
Ja,
nach oben.
Das macht man.
Weil man das Gefühl hat, irgendwie in der Höhe, die Höhe ist irgendwie das Kennzeichen Gottes, dort ist er zugegen. Aber das sind alles ja nur Bilder, die uns helfen sollen, in irgendeiner Weise mit diesem Geheimnis fertig zu werden und es zu begreifen, uns dem Geheimnis dieser unsichtbaren Schöpfung zu nähern. Die Bibel allerdings, die zögert nicht. Die erzählt zunächst, und dabei lasst uns einen Augenblick noch bleiben, von der Schönheit der Welt. Immer wieder von der Nützlichkeit und Schönheit dieser Welt. Darum, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dürfen wir auch noch ein bisschen, selbst wenn es heute auch um Engel und um die unsichtbare Schöpfung geht, ein bisschen noch mit unseren Füßen auf der Erde bleiben. Wir haben das schon gestreift in einer der vorhergehenden Sendungen. Die Welt kommt aus Gottes Hand und wir dürfen ihre Schönheit preisen und bewundern. Die Bibel tut es selber. Sie erzählt von der Sonne, dem Mond und den Sternen. Sie erzählt von den Früchten der Erde, wie die Erde durch den Regen genetzt wird und dann in reichem Maße die Früchte hervorbringt, wie sie mit Pflanzen und Tieren gesegnet ist. Alles zum Wohle des Menschen und zum Lobe Gottes. Von der Schönheit der Welt dürfen die Dichter sprechen und dürfen die Sänger singen. In den Gottesdienst darf das hineinkommen. Immer wieder preisen wir den gütigen Gott, zum Beispiel zur Zeit des Erntedanks, für die Gaben der Natur, die er so in reichem Maße immer wieder über die Erde verteilt. Und wir haben ja auch schon gestreift und kommen noch einmal darauf zurück, liebe Patricia, dass diese Gaben Gottes, wie man sie zum Beispiel am Erntedankfest vor sich ausbreitet, dass die auch eine Aufgabe beinhalten. In der Schule habt ihr darüber gesprochen.
Leider auch wieder sehr selten. Man redet immer darüber, dass natürlich wir die Aufgabe haben, die Welt gut zu behandeln, unsere Güter auch nutzvoll zu nutzen und gut auf sie aufzupassen und sie mit den Leuten zu teilen, die sie am meisten brauchen.
Aber wir sind doch schon darauf zu sprechen gekommen, dass dieses letzten Endes einen Glaubensgrund hat. Denn Gott hat sie uns anvertraut. Sie ist eine Leihgabe. Die Welt ist uns anvertraut worden und wir sind nicht ihre Eigentümer, sodass wir mit ihr machen könnten, was wir Lust haben, sondern wir haben für alles, was wir auf dieser Erde tun, vor Gott Verantwortung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so kommt immer wieder auch einmal das Thema Umgang mit der Schöpfung in unsere Glaubensgespräche hinein. Und wir sind uns da durchaus mit vielen Menschen unserer Zeit einig, der Mensch trägt Verantwortung für die Schöpfung, weil sie ihm von Gott anvertraut worden ist als eine Leihgabe und er Rechenschaft ablegen muss, wie er damit umgegangen ist. So viel also auch heute noch einmal über die Schönheit der Welt. Vielleicht noch dieser eine Gedanke dazu, auch den haben wir bereits gestreift. Vom Glauben her sind wir nicht nur berechtigt, sondern fast verpflichtet, die Welt als etwas Schönes voller Dankbarkeit anzuerkennen. Und es widerspricht dem christlichen Glauben, wenn man in der Welt nur das Negative sehen wollte. Wir haben bereits gestreift, dass es auch Sekten gibt, die die Welt abwerten möchten, die sagen, alles Materielle ist schlecht. Wir haben dagegen gesagt, aus dem Glauben heraus, alles, was aus Gottes Hand hervorgeht, ist seiner Natur nach gut. Wir dürfen es nur nicht an seine eigene Stelle setzen. Er selbst, der ewige Schöpfer, steht über allem. Und wir dürfen nicht die Schöpfung so behandeln, als hätten wir Götzen neben den ewigen Gott aufgerichtet. So viel zu diesem Thema. Aber nun geht es uns ja um die unsichtbare Welt. Und jetzt wird es natürlich noch viel schwieriger, denn wie sollen wir die beschreiben? Über die schöne Welt können wir uns leicht freuen, weil wir sie täglich betrachten können. Aber die unsichtbare Welt, das liegt in ihrem Wesen, kann von uns eben nicht eingesehen, sondern nur geglaubt werden. Aber Da erzählt die Bibel nun in reicher Fülle, zum Beispiel von den Geschöpfen, die uns in mancher Beziehung ähnlich sind, aber doch keine Menschen, nämlich von den Engeln. Es ist sogar in unserer Zeit wieder fast Mode geworden, von den Engeln zu sprechen. Dabei begegnen sie uns auch wirklich in der Heiligen Schrift immer und immer wieder. Beispiele dafür haben wir sicher noch aus dem Religionsunterricht. Wieder eine Frage zurück an Patricia. Die Engel in der Bibel, haben wir Beispiele dafür?
Ja, natürlich, ich denke ganz viele. Ein Engel, den wahrscheinlich fast alle kennen, ist der Engel Gabriel, der zu Maria kam und ihr gesagt hat, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen wird.
Also die wichtigste Botschaft, die vielleicht überhaupt je auf diese Welt gebracht worden ist, nämlich, dass Gott selbst eintreten will in diese Welt, die wird überbracht durch ein eigenes Wesen, durch einen Engel. Der muss also einen großen Verstand und einen klaren Willen gehabt haben. Ein Geschöpf, das uns in mancher Beziehung vielleicht sogar überlegen ist, zumindest an Würde, wenn diese großartige Botschaft durch ihn übermittelt wird. Aber wo wir nun gerade bei der Menschwerdung Gottes sind und seiner Geburt in Bethlehem, da haben wir ja nochmal Engel und dieses Mal nicht nur einen, sondern ja, einer kommt zuerst und verkündet an die Hirten. Was hat er denn zu sagen?
Was er zu sagen hat?
Ja.
Er
ruft den Engeln einen weihnachtlichen Gruß zu,
ja,
den wir gerne weitersingen. Ehre sei Gott in der Höhe. Und weiter?
Und, Entschuldigung, mir fällt es gerade nicht ein.
Also, fangen wir nochmal an. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen
auf Erden.
Also der Engel bringt die Botschaft des Friedens. Und dann heißt es ja, wie die Hirten da schauen, und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer. Und das singt dann diese schönen Verse, Ehre sei Gott in der Höhe. Wieder also eine große Heerschar Gottes, die uns hier vorgeführt wird. Und das Weihnachtsfest ist ja überhaupt nicht denkbar, ohne diese herrliche Botschaft der Engel, ohne das, was sie uns zu verkünden haben. Da treten sie vor uns hin, Geschöpfe Gottes, die in seinem Dienste stehen, zu seiner Verherrlichung geschaffen sind, aber auch von Gott berufen, um den Menschen die wichtigen und schönen und großen Botschaften zu vermitteln. Allein diese Texte der Heiligen Schrift, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gewähren uns einen Blick in die unsichtbare Welt. Die Schöpfung Gottes ist noch viel größer, als wir es uns überhaupt denken und vorstellen können. Und gerne will ich auch glauben, dass Gott in seiner großen Güte einem jeden von uns einen Engel zur Seite gestellt hat, als unseren Schutzengel. Heiliger Schutzengel mein, so haben wir als Kinder so gerne gebetet. Und manche von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern haben vielleicht auch ein Schutzengelbild noch in ihrem Zimmer hängen. Früher war in unserer Kinderbibel so ein eindrucksvolles Bild, wie ein Engel ein Kind über einen reißenden Bach geleitet, auf einem holprigen Steg. Und man, wenn man das Bild anschaut, es schon fast mit der Angst bekommt, wird das Kind wohl heil hinüberkommen. Aber da schwebt ein mächtiger Engel darüber, der das Kind bei der Hand hat und der es sicheren Schrittes über diesen reißenden Bach hinübergeleitet. Was würde dir denn ein solches Bild sagen, Patricia, wenn ich dir ein solches Bild schenken würde? Würdest du es vielleicht an deine Pinnwand hängen oder in deinem Zimmer aufhängen?
Als ich klein war, da hatte ich sogar wirklich so ein Bild über meinem Bett hängen. Und ich finde es eigentlich wirklich schön. Man hat das Gefühl, man ist auch niemals alleine. Und man hat wirklich seinen persönlichen Schutzengel, der immer für einen da ist und sich um einen sorgt.
Nun bist du ja inzwischen größer geworden und hast vielleicht an einem solchen Bild nicht mehr so viel gefallen. Trotzdem dürfte man mal fragen, was sagt es denn Richtiges? Was steckt denn da drin an Aussage, wenn so der Engel dargestellt wird, wie er dich als kleines Mädchen über den Bach geleitet?
Ja, der Engel schützt uns und begleitet uns auch unser ganzes Leben lang, denke ich, dass wir niemals alleine sind und dass wir auch sicher sind.
In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich die Art und Weise Gottes, wie er uns auf unseren Wegen begleitet. Gott nimmt ja immer auch Geschöpfe zur Hilfe, um in dieser Welt zu wirken. So unsere eigenen Eltern, die uns auf unseren Wegen geführt haben und die so wichtig waren für uns, damit wir wirklich richtig hineinwachsen in das menschliche Leben. So wirkte auch durch die Engel. Es wird am Ende auch durch die Lehre von den Engeln nichts anderes erzählt als die Güte, die Größe und die Liebe Gottes, auch sein Gedankenreichtum, die Fülle seiner Schöpfung. Wenn von den Engeln die Rede ist, dann darf man ruhig ein bisschen seine Fantasie spielen lassen. Solange man nicht anfängt, gewissermaßen herumzuspinnen. Manchmal gibt es ja auch Menschen, die meinen, sie wüssten selber schon ganz genau, was die Engel alles in der Welt jetzt bewirken, was sie vielleicht noch tun werden und so weiter. Es ist immer ein bisschen gefährlich, sich gewissermaßen in die Situation eines Sehers zu bringen, der die unsichtbare Welt erblickt. Das können wir nicht. Unsere Augen bleiben noch gehalten, gerichtet auf diese Welt. Und nur im Glauben können wir erfassen, was Gott über die sichtbare Welt hinaus noch alles geschaffen und ins Werk gesetzt hat. Da sollten wir einigermaßen bescheiden bleiben mit unserer Kraft der Erkenntnis und uns nicht einbilden, allzu viel wissen zu können. Die Bibel breitet bei weitem genug aus, wenn sie von den Engeln erzählt. Von Gabriel, Michael, Raphael, von der Art und Weise, wie die Engel die frohen Botschaften Gottes verkünden. Wie sie am Ende auch die Herrlichkeit Gottes preisen werden, wenn die Welt einmal vollendet sein wird in Christus. Immer wieder begegnen uns die Engel und mit Recht nehmen wir darum auch ihren Lobgesang mit auf, wenn wir selber uns im Gebet an Gott wenden und den ewigen Vater preisen. Das ist gewissermaßen ein Einstimmen in den Lobgesang der Engel. Wie schön, dass uns die Bibel diesen Blick eröffnet, nicht nur bei der Schönheit der Welt stehen zu bleiben, sondern eine Ahnung davon zu bekommen, dass es auch eine unsichtbare Welt gibt von noch viel größerer Schönheit und Großartigkeit. Bis wir am Ende vielleicht, am Ende unseres Lebens, wenn wir in die Ewigkeit eintreten, den ewigen Gott, wie es uns verheißen ist, von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. Also die Welt der Engel für uns eine ungeheure Bereicherung unseres Lebens. Denn sie sind ja von Gott auch für uns geschaffen. Und er will uns durch die Engel seine Botschaft und seine Liebe bezeugen. Nun gibt es allerdings da noch ein ganz ernsthaftes und auch nicht unwichtiges Thema. Es sind ja auch Engel aus der Güte und dem Lichte Gottes herausgestürzt und zu Gottes feindlichen Mächten geworden. Wir sprechen vom Teufel, vom Satan. Das ist nun ein ziemlich unmodernes Thema geworden. Ich muss aber zugeben, als ich mal so alt war, wie du jetzt bist, Patricia, da gab es offen gesagt mehr Menschen, die an den Teufel als an die Engel glauben wollten. Denn damals wurde gerade gegen Ende des Krieges diese ungeheure Zerstörungswut aufgedeckt. Auch die brutale Art, wie Menschen mit Menschen umgegangen sind, wie planmäßig zu Millionen Menschen in den Vernichtungslagern, zum Beispiel in Auschwitz, umgebracht worden sind. Damals sagten viele Leute, das kann doch wohl nicht bloß aus menschlicher Bosheit kommen. Da muss doch eine bösartige, eine teuflische Macht dahinter stecken. Und damals gab es in der Tat manch einen, der sagte, nach diesem, was da alles passiert ist, kann ich wohl an den Teufel, aber nicht mal an den Herrgott glauben. So wurde es schwierig, in dieser Zeit mit diesem Thema umzugehen. Und manche haben ja auch in früheren Zeiten schon dazu geneigt, den Satan, den Teufel, wie eine gleichwertige Macht gegen Gott zu stellen. Als sei es gewissermaßen ein ständiger Kampf in dieser Welt, auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite der Satan, wie zwei gleich starke Partner. Was habt ihr denn im Religionsunterricht zu diesem Thema gesagt? Den Satan gewissermaßen wie einen Partner gegen Gott zu stellen. Wäre das richtig?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, klar sein muss, dass Satan auf gar keinen Fall der Gegenpol, also der Teufel, kein Gegenpol zu Gott ist. Warum Gott so etwas zulässt, ich glaube, das können wir als Menschen gar nicht wirklich erklären und begreifen. Ich denke, das ist auch etwas, wo man sagen kann, das bedeutet auch Glauben, dass man eben nicht alles begreifen kann, was zum Glauben gehört. Und das kann ich persönlich vielleicht auch gar nicht erklären.
Das ist eine sehr vernünftige und wichtige Einsicht, liebe Patricia und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Man darf auch über den Satan und über den Teufel nicht in einer maßlosen Weise herumfantasieren. Das hat es ja immer mal wieder gegeben. Auch in unserer Zeit gibt es manche Leute, die den Satan so zum Hauptthema ihrer Fantasien machen. Das ist ein Unsinn. Und ganz besonders möchte ich unterstreichen, was Patricia eben schon gesagt hat, gewonnen aus ihrem Religionsunterricht. Die Kirche lehrt ganz eindeutig, dass der Satan nicht etwa ein gleichrangiger Gegner Gottes ist, dass es da keine Polarität gibt, sondern er ist ein gefallenes Geschöpf, einer, der seiner Existenz nach ursprünglich aus Gottes Hand hervorgegangen ist, sich dann aber gegen ihn gestellt hat. Wie das kommen kann, auch das hat Patricia eben schon richtig gesagt, vermögen wir nicht zu erklären. Wir werden noch einmal einen Anlauf machen, in unseren Sendungen auf diese Frage zurückzukommen. Wie kommt Satan, wie kommt überhaupt das Böse in die Welt? Wie kommt es, dass in dieser Welt vieles nicht so ist, wie es aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist? Aber wir wollen auch nicht übertreiben. Wir wollen den Satan nicht als eine übermächtige Gewalt darstellen, der wir nicht gewachsen wären. Er ist durch Christus längst besiegt. Er ist nicht eine Gott ebenbürtige Macht, sondern er ist längst gestürzt und hat nicht die Gewalt und Macht über diese Welt in seinen Händen. Das ist eine tröstliche und eine wichtige Botschaft, denn so können wir auf der einen Seite ohne weiteres zugeben, in dieser Welt gibt es unglaublich viel Böses und Arges, das nicht einmal nur aus der Bosheit des Menschen erklärt werden kann, sondern wo eine teuflische, bösartige Macht dahinter stecken muss. Dennoch ist diese teuflische, bösartige Macht nicht überwältigend, nicht so, dass wir uns erneut wieder fürchten müssten, sondern so, dass sie im Gegensatz zu Gott steht, obwohl sie längst besiegt ist. Der Satan, so lehrt der Glaube, ist eine Person und doch, wie man auch sagen könnte, eine Unperson, ein Geschöpf, in dem eigentlich das Persönliche, das, was die Würde ausmacht, verloren gegangen ist, weil er sich gegen Gott gestellt hat. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so wird es sicher richtig sein, an der Existenz des Satans festzuhalten. Die Heilige Schrift beschreibt auf weiten Passagen, gerade im Neuen Testament, im Markus-Evangelium zum Beispiel, das Wirken Jesu Christi als einen beständigen Kampf gegen den Satan und die Mächte der Finsternis. Das ist schon richtig, aber weder haben wir Grund, den Satan deshalb als eine überwältigende Macht zu betrachten und erneut in Angst zu verfallen, noch haben wir auf der anderen Seite Grund, seine bloße Existenz zu leugnen. Das wäre so ziemlich das Dümmste, was wir gewissermaßen zugunsten seiner eigenen Macht noch tun könnten. Entscheidend ist am Ende unser Thema, das uns schon immer in diesen Sendungen bewegt hat, die Welt als Gottes Schöpfung zu betrachten. Sie liegt in seiner Hand. Er hält uns alle in seiner Güte geborgen. Und wir brauchen keine Angst zu haben in dieser Welt. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Erhalter der Welt. Gott ist unser Vater, der uns liebt und der uns nicht Mächten der Finsternis ausliefert, sodass wir verloren sein könnten. Am Ende gilt immer, wer glaubt, darf sich sicher fühlen. Er ist in Gottes Hand.